In dieser neuesten Podcast-Episode werden wir gemeinsam eine neueste Meta-Analyse aus zum Thema der optimalen Kreatineinnahme, besonders im Hinblick für ältere Athleten. Wir hören uns gleich zurück nach dem Intro und viel Spaß mit dieser Podcast-Episode.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Willkommen zurück bei einer neuen Episode, bei einer neuen Fitnesswoche. Und wir haben heute das gemeinsame Vergnügen, uns mit dem besten, meistuntersuchtesten Fitness-Kraftsport-Supplement überhaupt beschäftigen zu dürfen. Und es ist schon eine Weile her, dass wir über das Thema Kreatin gesprochen haben. Kreatin ist auch einer meiner meist empfohlensten Wirkstoffe überhaupt, beziehungsweise damals 2018 war genau Kreatin bzw. das Kreatin, ein Kreatinprodukt, was ich im Kopf hatte, der Grund, warum ich gemeinsam damals mit meinem lieben Christian, meinem Geschäftspartner Quantum Leap Fitness gegründet habe, weil es solch ein Produkt in dieser Zusammensetzung nicht gab und ich enttäuscht war und einmal alles einzusammenmischen musste. So ist das Recovery Pro entstanden, was maßgeblich immer noch einer meiner Lieblingsprodukte bei Quantum Leap Fitness ist und gleichzeitig der Grund, warum wir damals überhaupt Quantum gegründet haben, weil ich verdammt nochmal dieses Produkt so in dieser Zusammensetzung haben wollte. Und einer der Wirkstoffe ist Kreatinmonohydrat. Kreatinmonohydrat ist nicht nur im Recovery Pro drin und das kann ich quasi jedem Athleten und jeder Athletin hier an dieser Stelle nur empfehlen. Das findest du auf www.quantumdefitness.de. Nichtsdestotrotz kommen vollkommen zu Recht immer wieder Fragen zum Kreatin auf. Und Kreatin ist, habe ich eben schon gesagt, eines der meist erforschtesten, meist untersuchtesten Fitness-Supplemente überhaupt. Und jetzt ist im Juni, ich gucke mal kurz, ich habe hier meine Notizen vor mir, genau, ich habe mich heute strebehaft wieder sehr gut vorbereitet mit Stichpunkten. Das mache ich so vorher eigentlich nie, aber besonders bei diesen Studienanalysen habe ich jetzt gemerkt, dass das sehr sinnvoll ist und von daher halte ich dir heute wieder einen schönen Vortrag, eine sauber aufgearbeitete Präsentation in Anführungsstrichen, und jetzt sehe ich hier nämlich gerade, wir reden jetzt hier über eine Studie vom Juni 2021 der Forscher Forbes et al. Mit dem Namen Meta-Analysis Examine the Importance of Creatine Ingestion Strategies on Lean Tissue Mass and Strength in Older Adults. Es geht also quasi darum, wie die Kreatinein- und Aufnahme bzw. empfohlene Dosis aussehen sollte hinsichtlich des Muskelaufbaus und des Kraftaufbaus, speziell in älteren Bevölkerungsgruppen, in älteren Athleten. Wir werden uns gleich auch die Probandengruppe hier im Detail anschauen. Es geht hier quasi um all diejenigen, die 50 plus sind. Und das ist, ich muss hier ein bisschen anknüpfen an, glaube ich, die vorvorletzte Podcast-Episode, wo es um das Thema Muskelaufbau im Alter ging, immer spannend zu wissen, sowohl für Leute, die U50 sind, als auch Ü50 sind, denn hoffentlich, man kann ja zumindest immer nur hoffen, dass man, also auf der einen Seite glaubt man ja selbst immer, dass man niemals so alt wird, wenn man aber überlegt, ob man dann doch lieber gerne so alt werden würde oder nicht, ist, glaube ich, die Antwort immer, okay, es ist ja quasi unabdingbar, dass wir altern, ist ja auch ein Thema, was wir hier schon besprochen haben, mit all der Notwendigkeit des täglichen Handels zum Beispiel, Stichwort Memento Mori. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wünschenswert, auch in dieses Alter zu kommen und worüber man sich dann auch unterhalten sollte, wie dann auch im fortgeschrittenen Alter quasi einfach die bestmöglichen Strategien aussehen, um gut, gesund Muskulatur aufzubauen, zu halten und vor allem immer weiter zu progressieren. Diese Studie beschäftigt sich also jetzt wirklich explizit, wie gesagt, es gibt schon diverse Meta-Analysen, werden wir auch gleich zu Wort kommen. Es gibt bereits diverse Meta-Analysen zum Thema der optimalen Kreatinzufuhr. Das war jedoch eher so allgemein und hat sehr viele Studien mit berücksichtigt, die sich auch auf jüngere Probandengruppen bezogen haben. Und jetzt haben wir das große Vergnügen, dass eine erneute Meta-Analyse erschienen ist, die sich halt aber eben speziell mit der Ü50-Gruppe beschäftigt hat. Ganz kurz nochmal, falls es zu diesem Zeitpunkt in diesem Podcast nicht klar sein sollte, eine Meta-Analyse ist im Grunde eine Auswertung aller relevanten erschienenen Studien zu dem Thema. Das heißt, hier wird per se keine neue Studie durchgeführt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine Probandengruppe, die jetzt für Zeitraum X dies und jenes ausprobiert, sondern eine Meta-Analyse hat den höchsten Evidenzgrad, den wir innerhalb der Forschung hier haben können, weil sehr gute, bereits in der Vergangenheit durchgeführte Studien analysiert werden, auf Herz und Nieren geprüft werden, die Fehler aussortiert werden, wo man sagt, alles klar, hier besteht zum Beispiel ein Interessenkonflikt, ne? Wenn man sagt, eine bestimmte Firma hat diese Studie in Auftrag gegeben und das Resultat X ist rausgekommen, während 5 andere unabhängige Studien auch ein Thema aufgearbeitet haben, aber zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen sind, dann sieht man in der Meta-Analyse, hier gibt es zum Beispiel einen Interessenkonflikt der Forscher, was vielleicht ein bestimmtes Outcome, ein bestimmtes Ergebnis begünstigt hat. Deswegen lassen wir diese Studie jetzt in der Meta-Analyse raus. Und. Oder zum Beispiel Probleme, die im Studiendesign durchgeführt wurden. Und so ist quasi eine Meta-Analyse, wie soll ich sagen, wissenschaftliches Gold tatsächlich, wo man sich drin wiegen kann. Und man denkt ja vielleicht immer, dass Forschung und Forscher etwas sehr, sehr Abstraktes ist. Das sind aber halt auch nur Menschen, die auf einem sehr hohen Niveau simple Experimente ausführen, ne? So wie man es schon immer als Menschheit auch getan hat. Und hier entstehen halt ebenso auch Fehler. Und so sind es quasi Forscher, die auf Forscher schauen. Und von daher ist eine Meta-Analyse immer sehr aussagekräftig. Das nur ganz kurz zur Frage, was eine Meta-Analyse ist. Also, jetzt aber zur Fragestellung dieser Meta-Analyse, denn auch eine Meta-Analyse verfolgt natürlich immer bestimmt ein bestimmtes Problem, beziehungsweise immer eine bestimmte übergeordnete Frage. Was war die Fragestellung? Die Frage war, wie wirkt sich Kreatin auf die Muskelmasse und die Kraft bei älteren, trainierenden, erwachsenen Menschen aus und verändert die Dosis beziehungsweise die ausschließliche Supplementierung von Kreatin nur an Trainingstagen, das ist auch eine häufige Frage, die ich bekomme, das Ergebnis. Was wurde untersucht? An der Studie nahmen Erwachsene über 50 Jahre teil, beziehungsweise es wurden nur Studien berücksichtigt, wo die Probandengruppen älter als 50 Jahre waren, die 2 oder 3 Mal pro Woche ein Krafttraining absolvierten. Das heißt, es spiegelt natürlich zu 100% genau das wider, wo du dich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit befindest, beziehungsweise wo ich jetzt als Siad Roscher, Autor und Podcaster sagen müsste, hey, das ist ja genau das, was wir predigen, ne, dieses 2 bis 4 Tage, feste Tage, Programm pro Woche, dass das auf Dauer die vermutlich beste Option ist, vor allem über die Jahre gesehen, um sowohl ein gutes Trainingsvolumen zu haben, als auch eine hohe Adhärenz, eine hohe Durchführbarkeit des eigenen Trainingsprogramms. Wie sahen die Interventionen aus? Die Teilnehmer nahmen 7 bis 52 Wochen lang täglich zwischen 3 bis 9,5 Gramm Kreatinmonohydrat zu sich, zusätzlich zum Krafttraining. In einigen in den Meta-Analysen einbezogenen Studien wurde auch ein Protokoll für die Ladephase berücksichtigt. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass es sich lohnt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ist jetzt die Frage, da kommen wir hin drauf zu sprechen, ob es sinnvoll ist, sogenannte Ladephasen für die Kreatinaufnahme mit zu berücksichtigen. Ne? Dass man zum Beispiel zu Beginn der Kreatinsupplementierung deutlich mehr Kreatin nimmt und dann quasi die Kreatinzufuhr auf die normale gängige empfohlene Dosis zwischen 3 bis 5 Gramm abzusetzen. Das Ganze werden wir jetzt auch hier auswerten bzw. besprechen. Darüber hinaus gab es 3 ganz klare Fragen, die beantwortet werden sollten und die wir heute auch beantworten. Das ist quasi der große Mehrwert jetzt dieser Podcast-Episode für dich. Welche Auswirkungen hat eine Kreatinsupplementierung im Vergleich zu einem Placebo? Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Kreatindosierungen? Auf der einen Seite haben wir quasi nicht mehr als 5, beziehungsweise weniger als 5 und mehr als 5 Gramm pro Tag mit und ohne Kreatinladephase, habe ich eben schon gesagt. Und 3. Punkt, welche Auswirkungen hat eine Kreatinsupplementierung nur an Tagen, an denen man Krafttraining macht? Also kann ich quasi rein theoretisch Kreatin auch nur an Trainingstagen nehmen oder verfehlt das dann den Effekt? Das ist jetzt eine dieser 3 Fragen, die hier ebenso geklärt werden sollten. Jetzt nochmal ganz kurz vorweg, müssen wir klären, weil ich kann mich nicht entsinnen, wann wir das letzte Mal in diesem Podcast über Kreatin gesprochen haben. Ich sage zwar auch in Live-Webinaren und auch auf Instagram zum Beispiel immer wieder, dass Kreatin einer meiner Pflichtsupplemente sind, die in meinen Augen auch jeder Anfänger nehmen sollte, Männer wie Frauen, absolut egal. Und dass es für jeden Anfänger wie Fortgeschrittenen absolut empfehlenswert ist. Jetzt aber nochmal ganz kurz der Crashkurs. Was ist Kreatin überhaupt? Kreatin ist ein Molekül, das sowohl im Körper synthetisiert als auch über die Nahrung, vor allem rotes Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte, aufgenommen wird, beziehungsweise aufgenommen werden kann, je nachdem, wie halt die eigene Ernährung strukturiert ist. Du kriegst es schon schnell mit. Als Veganer und Vegetarier oder primär Vegetarier kommt nicht so wirklich viel Kreatin über die Ernährung rum. Okay, War nur eine Randnotiz, egal. Ungefähr 95% des körpereigenen Kreatins befindet sich dabei in der Skelettmuskulatur und zwei Drittel ungefähr, oder beziehungsweise davon ist zwei Drittel Phosphokreatin beziehungsweise Kreatinphosphat. Es gab darüber hinaus auch schon im Jahr 2017 eine Stellungnahme des International Society of Sports Nutrition. Das ist jetzt, wir hatten in der letzten Podcast-Episode auch schon eine Stellungnahme oder einen Standpunkt und das kann man damit vergleichen. Es gibt diesen Standpunkt, das war glaube ich das Society of Strength and Conditioning Journal, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich glaube, ich habe das hier noch irgendwo. Genau, es war das International Journal of Strength and Conditioning. Das hat in der letzten Podcast-Episode, haben wir über die Trainingsempfehlungen gesprochen, wenn ich jetzt gerade nicht ganz auf dem Holzweg bin. Und wir haben auch hier zum Kreatin, das ist jetzt ein anderes Journal, es gibt mehrere Journal für spezifische Kategorien sozusagen innerhalb der Ernährung und Fitnessforschung. Jedenfalls gibt es auch schon, jetzt drehe ich mich im Kreis, quasi vom International Society of Sports Nutrition aus dem Jahr 2017, ebenso eine Stellungnahme zur Kreatinaufnahme, die da besagt, so, jetzt kommen wir endlich zum Casus Knactus, ich weiß es nicht, Casus Knactus, der springende Punkt. Es gibt ein schönes Wort dafür, der Casus Knactus, ich weiß es nicht, der springende Punkt. Oh Gott, diese Podcast-Episode ist schon jetzt im Eimer. Egal, wir machen weiter. Jedenfalls, die Stellungnahme ist, Kreatin fördert den Kraft- und Muskelaufbau bei Personen, die regelmäßig im Krafttraining sind. Punkt. Das ist quasi kein Mythos, das ist kein Fragezeichen, das ist ein Punkt und ein Ausrufezeichen sozusagen. Diese Effekte, und jetzt kommt wieder der springende Punkt, warum Kreatin so gut ist, diese Effekte werden in erster Linie auf die Rolle von Kreatin bei der Aufrechterhaltung der Energieverfügbarkeit in den Muskeln zurückgeführt. Im Klartext bedeutet die Erhöhung der Kreatinphosphatspeicher des Körpers durch die Einnahme von zum Beispiel Kreatinmonohydrat, wie es hier in der Meta-Analyse der Fall ist, dass in Zeiten des hohen Energiebedarfs, also Krafttraining, intensives Krafttraining, mehr Phosphat für die Regeneration von Adenosintriphosphat und also ATP und ATP ist die primäre Energieträger des Körpers zur Verfügung steht. Dieser Anstieg der Energieverfügbarkeit kann sich einer verbesserten Trainingsleistung über Wochen und Monate hinweg äußern. Was dann quasi, also wir können ein bisschen länger trainieren, ein bisschen härter trainieren und regenerieren, ein bisschen schneller, was quasi die progressive Überladung über die Wochen und Monate hinweg begünstigt, was dann zu mehr Muskelmasse führt. Kreatin, das ist wichtig zu verstehen, baut nicht direkt Muskulatur auf. Kreatin baut nicht direkt mehr Kraft auf. Doch, eine Kraft schon, aber nicht Muskulatur. Entschuldigung, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir haben halt mehr Energie, können mehr Kraft bewerkstelligen, mehr Gewicht bewegen und mehr Volumen bewegen im Training. Und das begünstigt ja dann letztendlich die Hypertrophie sozusagen. Okay, wo ist jetzt quasi das Problem und der Ursprung dieser Meta-Analyse? Obwohl es quasi schon frühere Meta-Analysen, es gibt frühere Meta-Analysen, die darauf hindeuten, dass Kreatin auch bei älteren Erwachsenen, die Widerstandsringen betreiben, positive Auswirkungen auf die Menge von Muskelmasse und Kraft haben, beziehungsweise hat, sind die Ergebnisse aber uneinheitlich gewesen. Von daher hat man sich jetzt nochmal hingesetzt und das Ganze sich angeschaut. Kurz zur Durchführung. Die Autoren führten eine Meta-Analyse randomisierter, placebo-kontrollierter Studien durch, die die Auswirkung einer mindest fünfwöchigen Kreatin-Monohydrat-Supplementierung auf die Muskelmasse und auf die Kraft bei Erwachsenen, die im Durchschnitt älter als 50 Jahre sind, untersuchten. Es gibt hierbei diverse Unterkategorien von Studien, und zwar haben es final 16 Studien in die Auswertung hinsichtlich der Hypertrophie und der Muskelmasse geschafft. Das habe ich eingangs schon gesagt zu dieser Podcast-Episode, dass Studien rausgekantet werden, die als nicht relevant genug gelten, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber es haben 16 Studien geschafft, im Hinblick auf die Muskelmasse und auf den Zuwachs von Muskelmasse, 17 Studien auf die Kraftentfaltung beim Bankdrücken und 15 Studien auf die Kraftentfaltung bei der Beinpresse. Die Wissenschaftler führten auch Untergruppenanalysen durch, um die Auswirkung von niedrigen, also weniger als 5 Gramm Kreatin pro Tag und höheren Mengen, also alles über 5 Gramm Kreatin, feststellen zu können, beziehungsweise welche Effekte eine Kreatinaufladephase hat, bei der man zum Beispiel innerhalb der ersten Supplementierungswoche jeden Tag 20 Gramm pro Tag nimmt für ungefähr 5 bis 7 Tagen und wie sich das Ganze in Kombination mit dem Krafttraining auswirkt. Die Zahl der Studienteilnehmer reicht von 18 bis 80 Probanden pro einzelner Studie mit insgesamt 669 Teilnehmern und davon war ungefähr 55% Männer. Die Häufigkeit des Krafttrainings lag bei 2 bis 3 Mal pro Woche und die Dauer der Intervention betrug 7 bis 52 Wochen, wobei die meisten Studien 8 bis 12 Wochen andauerten. Die niedrigen Kreatindosen lagen im Bereich von ungefähr 3 Gramm pro Tag, während die höheren Dosen im Bereich von etwa 7 bis 9,5 Gramm pro Tag lagen. Und damit sind wir schon bei den Ergebnissen angekommen. Wir brauchen jetzt nicht länger um den heißen Brei rumreden. Ich glaube, jetzt ist alles klar. Jetzt können wir so die Ergebnisse angucken und auch die Takeaways. In den Hauptanalysen, und wie gesagt, das ist jetzt speziell für ältere Leute, Ü50. Und die Frage, ob man auch hier Kreatin einnehmen sollte, ob Kreatin sinnvoll ist, ja oder nein. In den Hauptanalysen führte die Kreatinsupplementierung zu einer Zunahme der fettfreien Masse um 1,3 Kilo und zu einer leichten Verbesserung der Kraft beim Bankdrücken und der Beinpresse. Also erstmal, erstes Fazit, ja. Es hilft auch hiermit, die Hypertrophie zu unterstützen und ja, es baut auch mehr Kraft aus. Jetzt ist natürlich die Rede hier in der Meta-Analyse von leichten Verbesserungen. Muss man sich jetzt davon ernüchtern oder entmutigen lassen? Nein. Und es sind, also Kreatin ist ein natürliches Supplement, ohne jegliche Risiken und Nebenwirkungen. Und alles, was man im natürlichen Bereich erwarten kann, sind natürlich kleine Verbesserungen, die sich sicherlich über die Monate und vor allem Jahre multiplizieren und größer werden. Man denkt hier an eine Art Butterfly-Effekt und dass man quasi jedes Training in einer leicht besseren, sich in einer leicht besseren Ausgangssituation befindet, die einen dann wieder in eine leicht bessere Ausgangsposition katapultiert sozusagen. Das Ganze funktioniert ein bisschen wie der Zinseszinseffekt. Also über die Jahre sehe ich ja schon einen Effekt. Ganz, ganz wichtig. Hinweis von mir an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz reden wir natürlich von leichten Verbesserungen und niemand, der Kreatin nimmt, verdreifacht auf einmal seine Kraft beim Bankdrücken. Das ist unnatürlich und unwahrscheinlich. Und deswegen können wir uns aber hier mit dieser leichten Verbesserung absolut zufriedenstellen und dann Haken dran machen. Die Subgruppenanalysen ergaben darüber hinaus, dass eine Supplementierung mit einer niedrigen und einer höheren Kreatindosis die fettfreie Masse um 1,4 bzw. 1,2 erhöhten. Wir haben jetzt hier also zwei Werte. Diese Effekte blieben auch dann statistisch signifikant, wenn die Kreatinladungsphase aus den Analysen herausgestrichen wurden. Also hat man quasi die Analyse einmal, wo diese Werte der Ladephase mit berücksichtigt werden und einmal, wo sie nicht mehr berücksichtigt wurden. Und wir können hier reden, der durchschnittliche Zeitraum war der Studie 8 bis 12 Wochen, dass hier ein besserer Muskelaufbau zwischen 1,4 bzw. 1,2 Kilogramm erreicht wurde. Und ein bisschen stutzig macht mich jetzt allerdings, dass die niedrige Dosis zu einem verbesserten Muskelaufbau geführt hat, während die hohe Dosis tendenziell leicht weniger Muskulatur aufgebaut hat. Da müsste man wahrscheinlich jetzt ins Detail reingehen, weswegen hier die Forscher einfach zu 1,3 kommen, in der Mittelwert sozusagen. Und wir können uns zumindest merken, ja, auch mit niedrigen Dosen, also alles unter 5 Gramm, werden wir ebenso einen Effekt auf die Hypertrophie haben. Und darüber hinaus auch, wobei alles darüber hinaus jetzt nicht besser ist. Doppelt so viel Kreatin heißt offensichtlicherweise nicht doppelt so viele Gains. Eine Kreatinsupplementierung hat geringe positive Auswirkungen auf die fettfreie Masse, nur haben wir eben schon gesprochen, die Kraft beim Bankdrücken und bei der Beinpresse. Höhe Kreatindosen verbesserten die Kraft beim Brust- bzw. auch bei der Bankdrücken und Beinpresse, während niedrige Dosen nur eine statistisch signifikante Wirkung beim Bankdrücken hatten, wenn Kreatin geladen wurde. Hier ist jetzt quasi da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, dass die Kraft sicherlich schneller nach oben geht, wenn wir mit höheren Dosen arbeiten, dass sich dieser Effekt allerdings angleichen wird im Laufe der Zeit. Darüber kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Hier gibt es nämlich auch einen Chart. Und wir sehen hier quasi, dass im ersten Moment wir schnelle Kraft oder schnellere Kraftzuwachse haben werden, wenn wir höher dosieren. Das wird sich aber angleichen. Außerdem ein weiteres Ergebnis, wenn Kreatin nur an Tagen des Widerstandstrainings eingenommen wurde, war es immer noch wirksam für die Zunahme der fettfreien Masse und für die Verbesserung der Kraft beim Bankdrücken und bei der Beinpresse. Hier die Frage, die ich oft bekomme, hey Siad, ich nehme das Recovery Pro, was ja quasi über das Kreatinmonohydrat hinausgeht, wo noch andere Wirkstoffe für eine schnelle Regeneration mit drin sind. muss ich das jeden Tag nehmen oder nur an Trainingstagen sozusagen? Meine Empfehlung liegt, das jeden Tag zu nehmen, einfach aufgrund der Wirkung der anderen Stoffe zum Beispiel. Wir wissen jetzt aber hier, dass wenn wir uns allein das Kreatin betrachten, wir auch schon einen Benefit davon haben werden, wenn wir es zum Beispiel nur an Trainingstagen einnehmen. Wenn du jetzt also das Recovery Pro bereits nimmst oder mit dem Gedanken spielst, was ich sehr begrüßen kann, das Recovery Pro einmal auszutesten und das zum Beispiel nicht schaffst, jeden Tag einzunehmen, sagst, ich habe das letzte Woche nicht so sehr geschafft, sondern ich habe es nur an Trainingstagen eingenommen oder zum Beispiel nur an 5 aus 7 Tagen. Ist das jetzt schlecht? Ich habe das nicht durchgängig genommen. War das jetzt umsonst? Die Antwort lautet hier, nein, das war nicht umsonst. Jetzt die Frage, laden oder nicht laden? Leider kann ich dir jetzt in diesem Podcast noch immer nicht diese Charts zeigen. Ich kann ihn jedoch vorstellen. Ich habe jetzt hier einen Chart von mir und hier wird sich speziell auf eine Studie von Holtman et al. Aus dem Jahr 1996 bezogen, welche sich quasi mit der Kreatinverfügbarkeit im Körper beschäftigt hat, in Frage der, ob laden oder nicht laden sein soll. Dieser Chart geht es über einen Zeitraum von 30 Tagen, also einem Monat. Deswegen, jetzt kommt gleich der Hinweis, beziehungsweise die Verzweigung zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Und wir haben hier einmal eine X- und Y-Achse, ne? Einmal die Zeit, ganz klar. Und dann einmal die Total Muscle Creatine Level in Mikromol pro Kilogramm trockener Masse, beziehungsweise Mikromol pro Kilogramm Muskelmasse. Und dieser Chart reicht jetzt hier von 120 bis 150 Gramm Mikromol. Und wir haben jetzt quasi einen Anstieg auf 145. Das ist jetzt hier quasi das oberste Level. Ich versuche das jetzt verbal zu beschreiben. Und mit einer Ladung erreichen wir dieses Level bereits nach 7 Tagen. Und danach bleibt das komplett aus. Also danach bleibt dieses Niveau komplett gleich. Während dann quasi 6 Tage geladen wurde und dann auf die Dosis von 2 bzw. 3 Gramm abgesenkt wurde. Im Vergleich dazu keine Ladephase und 3 Gramm täglich. Und am Ende des Monats sind beide exakt auf ein und dasselbe Niveau angestiegen, beziehungsweise schon eigentlich nach 7 Tagen hier nur 10 Punkte Unterschied waren. Das heißt, laden oder nicht laden, finales Fazit, ja, wir kommen schneller auf höhere Kreatinspeicher. Aber da die Kreatinsupplementierung eh langfristig betrachtet werden sollte und dass wir die positiven Effekte eh nur langfristig haben werden über die langfristige progressive Überladung, bin ich eigentlich kein großer Fan vom Laden. Das macht es unnötig kompliziert, ist eine weitere Variable, die kurzfristig, also wirklich auf 5 Tage oder 10 Tage gesehen, einen minimalen Benefit mit sich bringen, während das danach komplett ausbleibt und sich deckelt sozusagen. Und von daher würde ich persönlich eher davon abraten. Das ist mein Fazit. Jetzt kommen wir zum generellen Fazit und noch zu einer kleinen Interpretierung dessen. Also, jetzt hier nochmal abschließendes Fazit für dich. Die gesamte verfügbare Evidenz deutet darauf hin, dass eine Supplementierung von 3 bis 9,5 Gramm Kreatinmonohydrat pro Tag bei älteren Erwachsenen, die regelmäßig im Krafttraining sind, die Muskelmasse erhöht und die Kraft beim Bankdrücken bzw. der Beinpresse verbessern kann. Dennoch, meine Empfehlung liegt bei täglich 5 Gramm. Wir haben hier quasi gesehen, dass wir mit 3 Gramm die ersten positiven Effekte haben, aber auch, dass wir vielleicht ein bisschen besser Kraft aufbauen mit etwas mehr. Und von daher würde ich den Mittelweg gehen und 5 Gramm nehmen. Die meisten Studien, vor allem was die Sicherheit angeht, sind auch immer langfristig auf diese 3 bis 5 Gramm ausgelegt worden, weshalb ich mich hier jetzt quasi, was haben wir denn jetzt, September 2021 festlege, 5 Gramm täglich ist noch immer meine empfohlene Empfehlung. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse dieser Meta-Analyse darauf hin, dass es im Hinblick auf die Kraftzuwächse vorteilhaftig sein kann, eine Kreatin-Ladephase von 20 Milligramm pro Tag für 5 bis 7 Tage zu wählen, bevor man mit einer Kreatin-Erhaltungsdose fortfährt. Wie gesagt, wir haben einen super kurzfristigen Benefit, der sich auf 1, 2, 3 Tage beschränkt. Und das war's dann eigentlich. Von daher würde ich davon eher abraten, auch wenn ein kurzfristiger Effekt durchaus ersichtlich ist oder festgestellt werden konnte. Obwohl die Ergebnisse dieser Meta-Analyse auch darauf hindeuten, dass die Einnahme von Kreatin innerhalb von 60 Minuten nach dem Training nur an Tagen des Krafttrainings zu größeren Effekten führen kann, ist die Evidenz für diese Idee begrenzt. Ne? Wir haben jetzt hier oftmals bei der Kreatinempfehlung habe ich schon in der Vergangenheit oftmals gesagt, dass es eher tendenziell nach dem Krafttraining der Fall sein sollte, zusammen mit einer großen Mahlzeit. Aber auch hier der Hinweis, die Evidenz für diese Idee ist eher begrenzt. Wir haben also wirklich den allergrößten Vorteil davon, wenn wir überhaupt Kreatin einnehmen, wenn wir regelmäßig Kreatin einnehmen. Es scheint nicht so schlimm zu sein, wenn wir Kreatin nur an Trainingstagen einnehmen. Wie gesagt, die Evidenz dafür ist aber begrenzt, ebenso wie die Evidenz begrenzt ist, dass wir jetzt einen riesengroßen Benefit davon haben, Kreatin nach dem Training zu konsumieren und alles dran setzen sollten, Kreatin unbedingt nach dem Training zu konsumieren. Es ist durchaus eine bessere Idee und auch mehr Kreatin wird eingespeichert und kann besser aufgenommen werden, wenn wir es zusammen mit einer größeren Mahlzeit zu uns nehmen. Das Insulin hilft ein bisschen dabei, dass das Kreatin besser an seinen Platz kommt und dann ist die Supplementierung durchaus etwas effektiver bzw. effizienter. Das ist jetzt aber also damit steht und fällt die Kreatineinnahme nicht. Das möchte ich damit sagen, sondern ich möchte es ein bisschen damit relativieren und dass wir immer noch sehr gut unterwegs sein werden, wenn wir überhaupt einmal täglich, egal zu welcher Tageszeit, Kreatin zu uns nehmen. Im besten Falle gemeinsam mit einer Mahlzeit und im allerbesten Falle mit einer großen Mahlzeit nach dem Krafttraining. Und damit sehe ich gerade, ist meine PowerPoint bzw. meine Keynote-Präsentation beendet. Und ja, wir sind auch quasi am Ende dieses Podcasts angekommen. Ganz kurzes Fazit, ja, Kreatin hilft ebenso wunderbar bei älteren Menschen, bei Männern wie Frauen, Anfänger wie Fortgeschrittene. Die empfohlene Dosis liegt bei 3 bis 7 Gramm, wobei ich mich auf die 5 Gramm festlegen würde. Und das Ganze kann ich dir absolut ans Herz legen, egal ob du gerade mit dem Kraftsport erst begonnen hast, ob du länger dabei bist, egal ob Mann oder Frau. Egal ob 2 oder 5 Trainingstage pro Woche und darüber hinaus gibt es auch noch viele, viele, viele weitere positive Effekte einer Kreatinsupplementierung, zum Beispiel auf die Gehirnleistung bzw. auf das Erinnerungspotenzial. Darüber habe ich auch schon geschrieben in meinem ausführlichen Blogbeitrag, den du auf Quantum Leap Fitness zum Kreatin findest. Aber das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz angeschnitten haben, was das Thema angeht. Yes, falls du auf der Suche nach einem geeigneten Kreatinprodukt bist, kann ich dir das Recovery Pro von Quantum Leap Fitness nur ans Herz legen. Das ist quasi damals das Produkt, was ich unbedingt haben wollte, was ich täglich einnehme, besonders während der Fettverlustphasen. Ganz wichtig, Ritual, jeden einzelnen Tag bin ich erpicht drauf. Und damit tust du dir nicht nur einen Gefallen, weil es super, ein super Produkt ist, was einen merkbaren Nutzen quasi auch hat und auf diversen wissenschaftlichen Studien basiert. Und gleichzeitig tust du auch mir damit einen Gefallen und finanzierst in Anführungsstrichen quasi diesen Podcast und meine Arbeit. Denn ja, vom Podcast alleine einsprechen kann ich leider meine Rechnung auch nicht zahlen. Aber von Bestellung auf Quantum Leap hast du was davon und wir auch was davon. Von daher ist das der Werbeblock gewesen. Yes, also ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Kreatin und mit dem Krafttraining und der progressiven Überladung sozusagen. Eine gute neue anabole und progressive Woche. Falls dir das Ganze hier grundsätzlich gefällt, dass wir uns auch diese Studie im Detail angucken, würde ich mich wahnsinnig über ein Feedback freuen, zum Beispiel oder vor allem auf iTunes in Form einer positiven Bewertung und einem kleinen Text dazu. Ich lese jede einzelne Woche jede neueste Bewertung. Auch vielen lieben Dank für die neueste Bewertung und die Menschen, die sich die Zeit dafür genommen haben. Ich sehe das immer. Und yes, wenn du grundsätzlich Spaß daran hast, dass wir uns diese Studien so im Detail anschauen und quasi, wie soll ich sagen, durchaus altbekanntes nochmal neu aufarbeiten, neu durchkauen und dann aber mental wirklich einen großen Haken dran machen, lass mich das auch gerne wissen, denn zumindest mich persönlich interessiert das immer wahnsinnig. Ich bin immer dran neugierig und immer dran interessiert, ob das immer noch der Stand der Dinge ist, ob wir immer noch am Zahn der Zeit sind. Und ja, in dieser Podcast-Episode sind wir mal wieder am Zahn der Zeit, vor allem was das Kreatin angeht, besonders bei Ü50 Athleten und Athletinnen. Yes, also wir haben die 30-Minuten-Marke erreicht und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden für diese Folge. Alles Gute dir, bleib gesund und munter, bleib negativ, aber positiv anabol und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter nächste Woche wieder. Ich bin raus, bis dahin, dein Ziad, ciao.